Werder Bremen hatte sozusagen ein Auswärtsspiel beim Bundesverfassungsgericht, so könnte man es vielleicht so zusammenfassen.
Grundgesetz? Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant.
Heute mit Ole von Grundgesetz verstehen. Lieber Ole, ich freue mich riesig, dass du jetzt schon zum zweiten Mal zugeschaltet bist und Zeit und Lust hast, ein bisschen mit mir über unser schönes Grundgesetz zu plaudern.
Ja, ich freue mich auch total, wieder hier zu sein. Ist immer wieder schön.
Ole, wir wollen in dieser kleinen Grundgesetzserie ja jetzt unser Wissen so ein bisschen vertiefen. Die Basics haben wir schon alle veröffentlicht. Und jetzt wollen wir so ein bisschen tiefer einsteigen, uns ein bisschen Gerichtsentscheidungen angucken, die vielleicht auch ein bisschen auseinandernehmen. Weil ich immer finde, wenn du das an einem Fall besprichst, dann fühlst du das Ganze mit ein bisschen Leben. Und so können wir gucken, wie die Grundrechte in ihrer praktischen Anwendung ausschauen. Und heute soll es wieder um Gleichberechtigung und Antidiskriminierung gehen, konkret Artikel 3 Grundgesetz. Und die Grundlagenepisode dazu mit Jana, dem Hooligan, die verlinke ich nochmal in den Shownotes. Wenn ihr es nicht mehr parat habt, klickt euch da mal rein und hört euch das nochmal an oder schaut es euch nochmal an. Aber Ole, vielleicht kannst du ganz, ganz kurz zu Beginn uns nochmal so ein bisschen abholen zu Artikel 3.
Na klar, einmal ganz der Schnellüberblick. Also Artikel 3 enthält ja den Grundsatz, dass alle Menschen grundsätzlich gleich zu behandeln sind und schützt uns insbesondere vor Ungleichbehandlung aufgrund bestimmter Diskriminierungsmerkmale, die so besonders eng mit uns und unserer Persönlichkeit verbunden sind, also beispielsweise dem Geschlecht, rassistischen Zuschreibungen, der religiösen oder politischen Anschauung. Von einer Diskriminierung, die durch Artikel 3 verboten ist, reden wir immer dann, wenn eine Ungleichbehandlung zwischen zwei Personen vorliegt und diese Ungleichbehandlung gerade nicht auf einen sachlichen Grund zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf einen der unzulässigen Diskriminierungsgründe, die in Artikel 3 Absatz 3 genannt sind.
Genau, und wann das der Fall ist und wann eben nicht, schauen wir uns jetzt mit ein paar Praxisfällen ein bisschen genauer an. Was hast du uns mitgebracht, Ole?
Ja, also ich habe heute 4 meiner Meinung nach total spannende Fälle mitgebracht, in denen verschiedene Gerichte, in den meisten Fällen das Bundesverfassungsgericht, aber auch ein Zivilgericht, sich mit dem Gleichbehandlungsgebot bzw. dem Diskriminierungsgebot des Artikel 3 beschäftigt haben. Daran sehen wir einfach so ein bisschen, wie die Gerichte in der Praxis damit umgehen, was es in der Praxis halt heißt, diskriminiert zu werden, was es heißt, ungleich behandelt zu werden und wann das gerechtfertigt sein kann. Und der erste Fall kommt aus Bremen und hat auch irgendwie jetzt in den letzten Jahren sehr häufig mal für Aufsehen gesorgt in den Medien und in der Öffentlichkeit, weil es geht um den Volkssport schlechthin, Fußball.
Ich bin da so ein bisschen raus. Ich gucke immer nur zu EM und WM, sonst überhaupt nicht meins. Ich weiß aber natürlich ganz genau, welchen Fall du meinst. Werder Bremen hatte sozusagen ein Auswärtsspiel beim Bundesverfassungsgericht, so könnte man es vielleicht
so kann man
zusammenfassen.
Das sagen, genau.
Ich glaube, eigene Trikots gab es dafür nicht, aber ich finde den Fall besonders spannend und er betrifft letztlich auch jeden, weil es um Kosten geht, die letztlich aus Steuergeldern finanziert werden. Deswegen finde ich das ganz interessant. Ich glaube, das Urteil wurde gefällt, ich glaube 2025, der Fall ist relativ alt.
Ja.
Der Fall
also
ist
der
relativ
zieht sich jetzt
alt.
Über die letzten Jahre, aber die Entscheidung ist ganz neu.
Genau, der Fall spielt in 2014, 2015. Es ging darum, dass Bremen Regelungen erlassen hat, die es ermöglichen, Gebühren zu erheben von bestimmten Veranstaltern. Welche Veranstalter? Solche, die gewinnorientierte Veranstaltungen organisieren und Veranstaltungen, die man im weitesten Sinn als Hochrisikoveranstaltung bezeichnen könnte. Hintergrund ist, dass just bei solchen Veranstaltungen immer besonders viel Polizei anrücken muss und das verursacht Kosten. Und ich glaube, in 2014 war es, hat Bremen Regelungen erlassen, die eben erlauben, dass du den Veranstalter dafür quasi in Anspruch nehmen darfst und mit Gebühren belasten darfst. Das fand Werder Bremen nicht so gut und hat sich dagegen zur Wehr gesetzt. Und es ging konkret um ein Spiel, witzig, zwei Hansestädte, Clubs aus zwei Hansestädten gegeneinander, nämlich Werder Bremen und HSV.
Ganz genau, das ist ja auch so ein bisschen die Krux der Sache, weil es halt um diese Hochrisikospiele geht, also in diesem Fall um das Nordderby quasi. wenn man es so nennt. Ich kenne mich ja, wie gesagt, auch nicht so aus, auf jeden Fall.
Stimmt, den Begriff habe ich aber auch schon gehört, Nordderby.
Okay, dann bleiben wir dabei. Auf jeden Fall dieses Hochrisikospiel zwischen Werder Bremen und HSV, wo einfach besonders viele Ultras anwesend sind und immer damit zu rechnen ist irgendwie, dass es zu Gewaltausschreitungen kommt. Und ja, es ging nicht um wenig Geld. Also die Polizei musste anrücken oder ist dann einfach von Anfang an anwesend. Dafür musste das Land sehr viel Geld ausgeben und das Geld wollte es halt von Werder Bremen beziehungsweise von der Deutschen Fußballliga erstattet haben. Und es ging so um knapp 426.000 Euro, also ein stattlicher Betrag. Du hattest schon gesagt, genau, das ist Geld, das grundsätzlich die SteuerzahlerInnen dann stemmen müssen. Quasi in diesem Fall wollte das Land Bremen es halt von der Deutschen Fußballliga zurückhaben. Und gegen diesen Gebührenbescheid ist dann die Fußballliga vors Verwaltungsgericht erst gezogen, dann vors Bundesverwaltungsgericht und dann vors Bundesverfassungsgericht. Das hat sich jetzt die letzten 10 Jahre gezogen und jetzt hat halt dieses Jahr das Bundesverfassungsgericht entschieden in diesem Fall.
Was ganz spannend ist, ich kenne Polizeibeamtin, die arbeitet in Hannover und die ist just mit der Organisation und Planung für die Polizei zuständig, wenn solche Spiele, Hannover 96 ist es, glaube ich, stattfinden. Und das ist ein unfassbarer Aufwand. Und mit der habe ich mich darüber auch schon mal unterhalten. Ist ganz interessant und schön, dass du jetzt auch eine Zahl genannt hast, weil man hat ja überhaupt keine Vorstellung, ja, ein paar Polizeibeamte mehr. Erstens sind es nicht ein paar mehr, sondern erhebliches Mannschaftsaufkommen und das sind ordentliche Beträge. Wie hat denn jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden?
Ja, also um es erstmal kurz zu fassen, hat es entschieden, dass diese Gebührenregelung nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Es hat verschiedene Grundrechte geprüft, unter anderem aber eben die Vereinbarkeit mit Artikel 3 Grundgesetz, also dem Gleichbehandlungsgebot bzw. Diskriminierungsverbot und hat entschieden, dass es auch hiergegen nicht verstößt. Und das können wir uns mal genauer angucken, weil das Urteil so sehr schulmäßig aufgebaut ist und einfach zeigt, dass Artikel 3 natürlich nicht jede Ungleichbehandlung verbietet, sondern halt nur solche, die nicht sachlich gerechtfertigt werden können.
Da könnte man ja erstmal ansetzen und sagen, ja, Ungleichbehandlung schön und gut. Worin liegt denn die Ungleichbehandlung an sich? Das ist ja mal die erste Frage, die man stellen kann.
Genau, und das prüft das Bundesverfassungsgericht auch so total, ja, nachvollziehbar, wenn man sich die Entscheidung einmal anguckt. Also du hattest ja eben schon so ein bisschen die Hintergründe erklärt, dass es gerade um diese Hochrisikospiele geht, bei denen es halt darum geht, Geld zu verdienen, um es mal plump zu fassen. Und das Bundesverfassungsgericht hat eine Ungleichbehandlung mit zwei Vergleichsgruppen gesehen, nämlich zum einen Veranstalter von Großveranstaltungen, also von Veranstaltungen, bei denen mit mehr als 5.000 Menschen zu rechnen ist, die nicht gewinnorientiert sind, also die nicht darauf ausgelegt sind, für den Veranstalter, dass da ein Gewinn bei rauskommt. Und dann halt Veranstalter von Kleinveranstaltungen, also weniger als 5.000 Personen, die wiederum gewinnorientiert sind. Das heißt also, in beiden Fällen ist es halt so, dass die Veranstalter die Mehrkosten nicht übernehmen müssen, während Veranstalter von gewinnorientierten Großveranstaltungen, also zum Beispiel diesem Fußballspiel, bei denen halt mit mehr als 5.000 Personen zu rechnen ist und die auf Gewinngenerierung ausgelegt sind, gegen die kann halt ein Gebührenbescheid erlassen werden, sodass sie dann die Gebühren übernehmen müssen. Und hier haben wir halt quasi so drei Gruppen, zwischen denen eine Ungleichbehandlung vorliegt.
Ist irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehbar, finde ich, dass man zwischen gewinnorientiert und nicht gewinnorientiert unterscheidet. Aber unter Umständen ist ja auch der Zugang oder die Zugangsmöglichkeit ganz anderer. Und es wird eben damit Geld verdient und im anderen Fall nicht. Das heißt jetzt nicht, dass es immer eine gemeinnützige Veranstaltung sein muss, die jetzt für alle zugänglich ist. Aber finde ich, ist ein guter Punkt. Und du sagst ja auch, Ungleichbehandlung an sich kann zulässig sein, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt. Was war denn hier der sachliche Grund?
Ja, also der sachliche Grund ist hier, das hattest du jetzt auch gerade schon ein bisschen angedeutet, halt so, ja, so ein bisschen doppelter Art. Also wir haben halt einmal diesen Faktor Großveranstaltung. Also es geht um Veranstaltungen, bei denen halt mit sehr, sehr vielen Menschen zu rechnen ist und bei denen halt der Veranstalter durch die Inanspruchnahme dieser staatlichen Sicherheitsgewährleistung, also durch die Inanspruchnahme der Polizei, deutlichen Mehraufwand generiert. Dadurch, dass halt so viele Personen da sind und die Polizei halt, wie du eben schon erklärt hattest, so viele Beamte, Beamtinnen dahin schicken muss, um halt für Sicherheit zu sorgen, dass hier erhebliche Kosten einfach entstehen, die jetzt nicht einfach mal so im Budget weggesteckt werden können, sondern so 426.000 Euro, das ist sehr viel Geld. Das heißt also, wir haben einmal diesen Faktor sehr viele Menschen, das heißt erhebliche Kosten. Und dann haben wir diesen Faktor wirtschaftlicher Profit. Also das sind Veranstaltungen, bei denen ja die Veranstalter, also hier die Deutsche Bundesliga, dadurch, dass die Fans Eintritt zahlen, Gewinn für sich da rausschlagen möchte und sich aber gleichzeitig darauf verlässt, dass der Staat gratis für Sicherheit sorgt, damit dann halt auch friedliche Fans kommen, die ja nur dahin kommen, weil sie davon ausgehen, dass die Polizei halt für Sicherheit sorgt und die Ultras oder so Gewalthandlungen in Schach hält. Das heißt also, das wäre hier für den Veranstalter so ein doppelter Gewinn quasi. Sie müssen nichts zahlen für ihre Security in Anführungsstrichen und kriegen trotzdem den Gewinn durch die Ticketverkäufe raus. Also aus diesem Zusammenspiel hat das Bundesverfassungsgericht dann halt den sachlichen Grund gesehen, dass wir hier halt einen Veranstalter einer Veranstaltung haben, die halt besonders hohen Aufwand erfordert und gleichzeitig auch noch hohe Gewinnzahlen daraus schlägt, was zum Beispiel die deutsche Fußballliga von, sagen wir mal, einem Stadtfest unterscheidet, bei dem der Veranstalter vielleicht für sich selber gar keinen Gewinn daraus haben will, aber vielleicht trotzdem mit vielen Leuten zu rechnen ist. So hier haben wir halt diesen sachlichen Grund, der die Unterscheidung rechtfertigt.
Ja, finde ich ein super gutes Beispiel. Und so ein Stadtfest, da kann ja auch jeder hin. Ja, unter Umständen musst du dafür eben auch noch nicht mal Eintritt bezahlen. Und eigentlich, wenn man es runterbricht auf den einfachsten Nenner, ist es eigentlich auch fair und logisch. Ja, die machen wahnsinnig viel Kohle im Fußball mit den Tickets im Stadion. Und warum sollte dann die Allgemeinheit letztlich über die Steuern den Sicherheitsbedarf abdecken? Wenn du damit Kohle machst, dann sorg auch mit Gebühren dafür, dass das Ganze sicher ist. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich fair.
Ja, das ist auch meine Meinung. Eine nachvollziehbare Entscheidung, würde ich sagen.
Absolut. Also dann stehen wir quasi bei dieser Entscheidung rechtlich in der Südkurve. Finden wir gut. Und genau. Wir merken uns, eine Ungleichbehandlung ist nicht unzulässig, solange es einen sachlichen Grund dafür gibt.
Genau, das würde ich erstmal grundsätzlich so stehen lassen. Wie zum Beispiel in diesem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, wo wir schon so merken, es geht halt eher um unpersönliche Dinge. Es geht hier um Geld. Wer muss das Geld bezahlen? Da reicht es halt, wenn wir einen sachlichen Grund haben, der irgendwie rechtfertigt, dass die Gebühren durch den Verein übernommen werden oder durch die Fußballliga. Das ist aber nicht immer der Fall. Wir gucken uns jetzt einen Fall an, da geht es um Regelungen aus dem Familienrecht und da sehen wir, dass es nicht immer unbedingt ausreicht, wenn halt jetzt in diesem Fall der Gesetzgeber einfach einen Grund vorbringt, der sachlich klingt, letztendlich die Ungleichbehandlung aber nicht tragen kann.
Ja, find ich super wichtig. Das ist ein Fall, der hat natürlich nicht so für massives Aufsehen in der Öffentlichkeit gesorgt, wie jetzt ein Fall mit Thema Fußball oder gerade dieser Fall. Ein bisschen aber schon, weil es aus gesellschaftlicher Perspektive und natürlich für die Betroffenen sehr interessant ist. Und es gab schon ein paar Verbände, die das aufgegriffen und auch öffentlich gespielt haben, das Thema.
Gesellschaftlich total relevant, geht um Stiefkindadoption.
Genau, ich versuche mich mal so ein bisschen zu erinnern. Stichwort hast du schon gesagt, Stiefkindadoption. Es war auch eine Verfassungsbeschwerde und bezog sich letztlich auf verschiedene Regelungen im BGB. Und es ging um die Möglichkeit einer Stiefkindadoption, die letztlich davon abhängig war, dass der Stiefelternteil mit dem rechtlichen Elternteil verheiratet war. Das bedeutet letzten Endes, es klingt jetzt irgendwie wahnsinnig kompliziert, aber das bedeutet, dass Kinder in nicht-ehelichen Stiefkindfamilien nicht durch den Partner oder die Partnerin des Elternteils adoptiert werden konnten. So, glaube ich, habe ich das
genau
im Kopf.
Ja, sehr gut erklärt. Also es war gar nicht so, dass die Adoption in nicht-ehelichen Familien so komplett ausgeschlossen war, aber schon so, also dass jetzt, wenn der Partner, die Partnerin des biologischen oder rechtlichen Elternteils das Kind adoptiert hätte, dieses Kind halt seine Verwandtschaft zu dem anderen Elternteil verloren hätte. Das heißt also, in dieser Familie wäre quasi die Elternschaft von einem Partner auf den anderen übergegangen. Und das war in ehelichen Stiefkindfamilien halt nicht so. Also in ehelichen Stiefkindfamilien kann der Stiefelternteil das Kind adoptieren und die Verwandtschaft zum anderen Elternteil bleibt aufrechterhalten. Das heißt also, wir haben diesen klassischen Fall, sage ich mal in Anführungsstrichen, wir haben wieder zwei Elternteile, die sich die Elternschaft teilen quasi. Und das war in Stiefkindfamilien eben nicht möglich.
Genau, und worin, vielleicht können wir das mal rausarbeiten, hat das Bundesverfassungsgericht jetzt konkret die Ungleichbehandlung gesehen? Also weil du ja immer Vergleichsgruppen bildest. Mhm. Was wäre die Vergleichsgruppe oder die Vergleichsgruppen?
Ganz spannende Frage. Also man hätte ja auch erwarten können zum Beispiel, dass die Ungleichbehandlung bei den Eltern gesehen wird. Also zum Beispiel, dass die Eltern in einer nicht-ehelichen Stiefkindfamilie halt nicht in der Lage sind, zusammen zu adoptieren quasi oder zusammen sich die Elternschaft zu teilen. Darauf hat das Bundesverfassungsgericht aber nicht abgestellt, sondern es hat hier die Ungleichheit in der Behandlung der Kinder gesehen. Nämlich einmal der Kinder in ehelichen Stiefkindfamilien, wo die Elternteile verheiratet sind und deswegen dieses Kind die Möglichkeit hat, adoptiert zu werden quasi, und in nicht-ehelichen Stiefkindfamilien, in denen die Kinder nicht die Möglichkeit haben, adoptiert zu werden, ohne halt die Verwandtschaft zu ihrem anderen Elternteil zu verlieren. Das heißt also, es wird hier eher auf die Kinder abgestellt als auf die Eltern.
Das finde ich aber eigentlich einen ganz guten Ansatzpunkt. Weil klar, du hast verschiedenste Schutzgüter, die da im weitesten Sinn betroffen sind. Ne? Die Rechte der Eltern, der Eltern, die adoptieren wollen, also der noch nicht Eltern, der designierten Adoptiveltern und natürlich der Kinder. Ich finde es aber eigentlich eine ganz kluge Wahl, auf die Sicht der Kinder und die Rechte der Kinder abzustellen. Wenn man jetzt mal sich überlegt, was in früheren Entscheidungen vielleicht so als Aspekt, wenn es um Stiefkinderadoption und so weiter angeführt wurde, berücksichtigt, wäre ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung denkbar, auch wenn das jetzt vielleicht nicht dem Zeitgeist entspricht, aber wir müssen uns ja mal mit allem befassen, dass verheiratete Eltern einem adoptierten Kind ein gefestigteres familiäres Umfeld bieten können. Ich sehe es nicht so, dass das so ist, aber das ist ja so ein Klassiker-Argument aus älteren Zeiten.
Genau, das ist ja auf jeden Fall dieser Beweggrund, der der Regelung zugrunde liegt. Also dieser Gedanke, dass man halt sicherstellen möchte, dass die Kinder halt in gefestigten familiären Verhältnissen aufwachsen und man einfach erwartet, dass das bei zwei Elternteilen, die quasi dieses Commitment eingegangen sind, zu heiraten, eher der Fall ist als bei Eltern, sagen wir mal, die vielleicht kurzzeitig zusammen sind und sich danach wieder trennen und das halt quasi durch die Ehe sichergestellt wird, dass halt diese familiären gefestigten Verhältnisse vorhanden sind. Das ist auf jeden Fall das Ziel, das dieser Regelung zugrunde liegt und das hat das Bundesverfassungsgericht auch grundsätzlich anerkannt, dass es halt um den Schutz der Kinder geht und halt das Ziel, diese Stiefkindadoption nur in Lebensgemeinschaften zuzulassen, die dem Kind Stabilität versprechen und die dem Wohl des Kindes dienen. Aber halt anders als so diese traditionelle Sicht das sehen würde, hat das Bundesverfassungsgericht hier einen sehr strengen Maßstab angelegt, weil das Unterscheidungskriterium, also die Ehe zwischen dem Eltern- und dem Stiefelternteil, für das Kind ja letztlich gar nicht beeinflussbar ist. Also die Kinder, die letztendlich davon betroffen sind, ob sie adoptiert werden können oder nicht, haben gar keine Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, ob die Eltern das können oder nicht, weil sie natürlich nicht bestimmen, ob die Eltern jetzt verheiratet sind oder nicht. Und es ja auch teilweise sehr gute Gründe gibt, wieso Eltern nicht heiraten. Also zum Beispiel, einfach mal finanziell gesprochen, wenn es um die Auszahlung einer Witwenrente geht und so weiter. Also es kann Gründe geben, wieso Eltern sich so ganz pragmatisch entscheiden, nicht zu heiraten. Und das ist für das Kind einfach nicht beeinflussbar. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückdenken, auch an die andere Podcast-Folge zu Artikel 3 und zu dem, was ich eben gesagt habe, dann erinnert das vielleicht so ein bisschen an diese Kriterien, die Artikel 3 Absatz 3 nennt. Also zum Beispiel das Geschlecht, die in Anführungsstrichen Rasse, die Heimat, die Herkunft, das sind Dinge, die kann der Einzelne nicht beeinflussen. Und genauso war es halt hier mit der Ehe der Eltern. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht einen sehr strengen Maßstab angesetzt und hat gesagt, es reicht halt nicht, wenn es für diese Ungleichbehandlung einen sachlichen Grund gibt, sondern das Mittel, das halt zur Erreichung dieses sachlichen Zwecks gewählt wird, muss auch in einem angemessenen Verhältnis dazu stehen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht halt hier meiner Meinung nach ganz überzeugend verneint, weil die Adoption in nicht-ehelichen Stiefkindfamilien auch unmöglich war, wenn die Beziehung der Eltern sehr stabil war. Also wenn das Jugendamt quasi im Einzelfall gesehen hat, die Eltern sind schon lange zusammen, es gibt gar keinen Grund dafür auszugehen, dass sie sich jetzt in naher Zukunft trennen. Und die Adoption deswegen eigentlich dem Wohl der Kinder gedient hätte. Und das haben aber die gesetzlichen Regelungen ja komplett ausgeschlossen. Und das hielt das Bundesverfassungsgericht nicht für angemessen und hat deswegen die Regelung für verfassungswidrig erklärt und hat gesagt, dass der Gesetzgeber Regelungen erlassen muss, die halt auf so Stabilitätsprognosen im Einzelfall abstellen. Also dass das Jugendamt im Einzelfall gucken muss, wie stabil sind die Lebensverhältnisse und ist halt auf dieser Grundlage eine Adoption zum Wohle des Kindes oder nicht.
Finde ich ehrlich gesagt auch völlig überzeugend. Und ich gucke ja immer auch durch die Brille der Anwältin. Und ganz ehrlich, wenn du dir die Scheidungsraten anguckst, ist das Vorliegen einer Ehe nicht wirklich eine Stabilitätsprognose. Also davon, oder ne, auf Basis des Bestehens der Ehe nicht wirklich eine Stabilitätsprognose möglich. Und ich glaube, es entspricht auch nicht mehr dem Zeitgeist, dass du von Stabilität nur dann ausgehen kannst, wenn die Eltern verheiratet sind. Also mich überzeugt das überhaupt nicht. Das heißt, finde ich sehr nachvollziehbar, wie da argumentiert wurde. Das heißt letzten Endes, je persönlicher jemand betroffen ist und je weniger die betroffene Person das beeinflussen kann, dieses Unterscheidungskriterium, desto schwerer die Ungleichbehandlung wiegt, desto höher sind die Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht stellt.
Das ist genau richtig. Also das ist ja letztendlich das, was in Artikel 3 nochmal oder in Artikel 3 Absatz 3 nochmal so konkret zum Ausdruck gebracht wird. Aber diese Entscheidung halt zeigt, dass es darüber hinaus auch für alle anderen Diskriminierungsmerkmale geht, die für den Einzelnen halt nicht verfügbar sind oder halt nicht beeinflussbar.
Ja, finde ich sehr gut. Merken wir uns. Und wir hatten in der Ausgangsepisode, in der Grundlagenepisode ja auch schon mal über Unterscheidungsmerkmale gesprochen. Also mit Jana habe ich drüber gesprochen. Und deswegen würde ich mir ganz gerne noch einen Fall anschauen, in dem es um eine Ungleichbehandlung geht, aufgrund eines der Merkmale, die ausdrücklich genannt sind in Artikel 3 Absatz 3. Es gibt ja nicht nur die genannten, sondern es gibt ja weitere. Aber vielleicht gucken wir uns mal eins an, das wirklich so im Gesetz steht.
Sehr gerne. Auch so einen Fall habe ich mitgebracht, der auch, finde ich, total spannend ist, weil es um eins der Merkmale geht, die in Artikel 3 genannt sind, nämlich um das Geschlecht. Also wir haben hier einen Ungleichbehandlungsfall, wo halt diese Diskriminierung auf das Geschlecht der Person zurückzuführen war. Aber es geht halt gerade nicht um eine Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen oder was halt, sage ich mal so, dieser typische Fall ist, dass in einer vergleichbaren Situation Frauen schlechter behandelt werden als Männer, sondern es geht um einen Fall, in der die Person, die hier die Verfassungsbeschwerde erhoben hat, ja, nicht binär war, das heißt also weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen war und aufgrund dessen eine Diskriminierung erfahren hat.
Das heißt, es ging in dem Fall um das biologische Geschlecht, nicht um das soziale Gender. Ich finde den Fall ganz spannend, weil er sich sehr stark einreiht in die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der tradierten Geschlechtsbinarität, wie man das Ganze aufbricht. Und das, obwohl es ums biologische Geschlecht geht und nicht um das soziale Gender. Und vielleicht erklären wir mal kurz, worum es ging. Stichwort Geburtenregister. Genauer gesagt ging es um die Geschlechtseintragung der beschwerdeführenden Person. Diese Person wurde bei Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet und als Mädchen ins Register eingetragen. Und das Interessante ist, die beschwerdeführende Person verfügt über einen atypischen Chromosomensatz und fühlt sich selbst weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig. Und das Problem war, dass die damalige gesetzliche Regelung im Personenstandsgesetz die positive Eintragung der Geschlechtsangabe interdivers ausgeschlossen hat. So, und das heißt, es gab gar keine Möglichkeit, sachgerecht hier eine Eintragung vorzunehmen. Und das ist auch beim Bundesverfassungsgericht gelandet. Und auch da spielte Artikel 3 eine Rolle.
Genau, also auch hier hat das Bundesverfassungsgericht wieder verschiedene Grundgesetze geprüft. Also zum einen ein Verstoß gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht der beschwerdeführenden Person aus Artikel 2 Absatz 1. Worauf wir uns aber jetzt konzentrieren wollen, ist der mögliche Verstoß gegen das besondere Diskriminierungsverbot aus Artikel 3 Absatz 3.
Hier wurde eine Ungleichbehandlung untersucht und letztlich auch angenommen, die darin lag, dass männliche und weibliche Personen einen Eintrag ins Geburtenregister entsprechend ihrem Geschlecht oder ihres Geschlechts bekommen können. Eine nicht-binäre Person aber einfach mal nicht. Ging nicht.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn man drüber nachdenkt, ist das natürlich total nachvollziehbar, dass eine Person, die sich halt keiner dieser beiden Kategorien zuordnen kann, einen Eintrag haben möchte, der halt dem entspricht, ja, dem Geschlecht quasi, dem sie zugehört, nämlich einem Geschlecht, das halt weder männlich noch weiblich ist. Und so hat es nämlich auch das Bundesverfassungsgericht gesehen. Also es hat sich Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz angeguckt und da steht halt dieser Begriff Geschlecht drin. Und natürlich könnte man so auf den ersten Blick denken, dass Geschlecht halt bedeutet binäre Geschlechterkategorien, männlich oder weiblich. Das Bundesverfassungsgericht hingegen hat entschieden, dass Artikel 3 Absatz 3 gerade nicht nur Männer und Frauen vor Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts schützt, sondern darüber hinaus auch alle Menschen, die sich halt in ihrer geschlechtlichen Identität keiner dieser zwei Kategorien zuordnen. Genau, das mag man so als gesellschaftlichen Fortschritt betrachten. Es ist wohl davon auszugehen, dass damals die Menschen, die halt das Grundgesetz geschrieben haben und den Begriff Geschlecht da reingepackt haben, in erster Linie davon ausgegangen sind, dass es halt um Männer und Frauen geht. Das Bundesverfassungsgericht ist aber davon ausgegangen, dass, wenn man sich einfach nur den Wortlaut anschaut, dass da problemlos auch Geschlechter sich subsumieren lassen, die halt weder männlich noch weiblich sind. Und deswegen hat es halt in dieser gesetzlichen Regelung die nicht-binären Personen einen entsprechenden Eintrag ins Geburtenregister verwehrte, eine Ungleichbehandlung gesehen, die sich eben nicht auf einen sachlichen Grund zurückführen ließ, sondern eben auf einen besonderen Diskriminierungsgrund aus Artikel 3 Absatz 3, nämlich das Geschlecht. Und dieser Eingriff konnte nicht gerechtfertigt werden und war deswegen verfassungswidrig.
Und weißt du was, ich finde das ganz großartig. Weil letzten Endes könntest du es auch so sehen. Unser Grundgesetz ist offensichtlich schon weiter als Teile unserer Bevölkerung und beschränkt den Begriff des Geschlechts nicht auf bestimmte Kategorien, die es vielleicht in manchen Köpfen gibt, sondern ist letzten Endes total weit gefasst und bietet allen Menschen Schutz, nicht nur weiblich gelesenen, männlich gelesenen, sondern auch Personen, die eben weder männlich noch weiblich sind. Ich finde, das sind ziemlich gute Nachrichten.
Ich finde es auch super. Und ich meine, viel hängt natürlich auch immer so zusammen mit dem Willen des Bundesverfassungsgerichts natürlich, so gewisse Wege einzuschlagen. Also es hätte sicherlich auch entscheiden können, wir verstehen unter Geschlecht männlich und weiblich und nichts darüber hinaus, aber hat es nun mal nicht, weil ja, diese juristischen Auslegungsmethoden uns halt die Möglichkeit geben, auch das unter den Worten zu fassen, beziehungsweise ganz offensichtlich ist, dass Geschlecht ja gerade nicht ausdrücklich begrenzt ist auf männlich und weiblich. Und das Bundesverfassungsgericht hat darüber hinaus eben ganz ausdrücklich anerkannt, dass es ja gerade die Intention des Grundgesetzes ist, verletzliche Bevölkerungsgruppen zu schützen. Und dazu zählen halt in unserer Gesellschaft auch solche Menschen, die sich in ihrer geschlechtlichen Identität weder als männlich noch als weiblich sehen. Das heißt also, auch hier ist eine Diskriminierung ja ohne weiteres möglich und dementsprechend sollte natürlich das Grundgesetz auch gerade in diesen Fällen Schutz vorsehen. Und es zeigt einfach, dass das Grundgesetz, auch das Bundesverfassungsgericht, in der Lage sind, auf gesellschaftliche Entwicklung so in gewisser Art und Weise zu reagieren und Artikel 3 sich auch immer weiterentwickelt, so wie das Grundgesetz generell und einfach einen möglichst umfassenden Diskriminierungsschutz bieten will. Und da reiht sich diese Entscheidung natürlich total sinnvoll ein.
Ich finde die Entscheidung fantastisch. Ich bin ja sowieso bekennender Fan unseres Grundgesetzes und auch des Bundesverfassungsgerichts. Und das, finde ich, ist eine phänomenale Entscheidung. Und einen letzten Fall haben wir noch, Ole, ne? Einen hast du noch mitgemacht.
Einen letzten Fall. Und der Fall unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen von den anderen dadurch, dass es wirklich eine ganz alltägliche Situation ist. Keine großen Gesetze quasi, die hier verfassungswidrig sind, sondern einfach eine Alltagssituation.
Ja, und ich habe tatsächlich nicht im Kopf, in welcher Stadt sich das Ganze abgespielt hat. Es wäre aber nicht verwunderlich, wäre es Berlin gewesen. Man hört immer wieder, in Berlin gibt's die härtesten Türen ever. Zumindest in einigen Clubs. Und genau darum ging's. Man kennt das. Also ich nicht, ich gehe nicht in Clubs, aber viele von euch werden es kennen. Man hat Bock, feiern zu gehen, will in Club marschieren und dann steht er oder sie, Türsteher, Türsteherin. Und wir haben jetzt einen Fall für euch, der leider, fürchte ich, heute auf der Tagesordnung stehen könnte in vielen Clubs. War auch ein Gast, der wollte gerne im Club feiern. Er durfte aber nicht rein und begründet wurde das Ganze mit seiner dunklen Hautfarbe und seinem männlichen Geschlecht. Und der Türsteher hat es dann wohl noch so begründet und das fand ich ziemlich weird und cringe. Es sind heute schon genug Schwarze drin. Also ich glaube, so in etwa hat sich das abgespielt. Der Kläger hat sich natürlich in seinen Rechten verletzt gesehen, wie ich finde, zu Recht, und wollte Schmerzensgeld. Und ganz ehrlich, wenn das nicht rassistisch war und damit relevant im Sinne von Artikel 3 Absatz 3, was dann?
Ja, total. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Es ist eindeutig eine rassistische Äußerung. Also ich glaube, es geht hier dann gar nicht so sehr darum festzustellen, wo liegt die Ungleichbehandlung. Die liegt offensichtlich daran, dass Menschen in diesen Club reingelassen wurden und der Kläger in diesem Fall halt nur deswegen nicht, weil er ja keine weiße Person war, sondern eine schwarze Person. Das heißt also,
genau.
Ja, es ist ganz eindeutig rassistisch und auch gar nicht versucht zu verstecken. Diese Äußerung, es sind schon genug Schwarze drin, in Anführungsstrichen, ist ja
Problem, kein staatlicher Club, ne?
Genau, richtig. Das ist so ein bisschen die Besonderheit an diesem Fall. Noch ist es ja nicht so weit gekommen, dass der Staat Clubs betreibt. Das war ja einfach ein ganz normaler, privat betriebener Club. Und das ist so ein bisschen die Besonderheit, weil wir hier halt keine Diskriminierung haben, die von einer staatlichen Stelle ausgeht, sondern von einer Privatperson. Also wenn wir uns jetzt mal die drei Fälle anschauen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dann sehen wir ja ganz deutlich, dass die Ungleichbehandlung hier von Seiten des Staates ausgeht. Wir haben einmal die Gebührenordnung des Landes Bremen, dann haben wir die gesetzlichen Regelungen im BGB zur Stiefkindadoption, dann haben wir die gesetzlichen Regelungen zur Eintragung ins Geburtenregister und das sind alles Handlungen, die einmal vom Land ausgehen oder von der Bundesrepublik und damit halt von öffentlichen Stellen. Hier in diesem Clubfall haben wir halt eine Privatperson, nämlich den Türsteher bzw. den Betreiber des Clubs, von denen die Diskriminierung ausgeht. Und das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist, dass Privatpersonen erstmal nicht an das Diskriminierungsverbot in Artikel 3 gebunden sind, sondern das Grundgesetz sich in erster Linie an den Staat richtet. Während wir in unserem Privatleben, auch wenn uns das vielleicht verwundern mag, erstmal größtenteils frei sind, Menschen ungleich zu behandeln, wie wir wollen. Wir sind frei, mit Menschen Verträge abzuschließen oder mit ihnen eben keine Verträge abzuschließen. Wenn ich einen Club betreibe, dann kann ich erstmal frei entscheiden, wen lasse ich in diesen Club rein und wen lasse ich halt nicht in diesen Club rein. Niemand zwingt mich grundsätzlich dazu, jede Person reinzulassen, die in der Schlange steht. Und das heißt, solche Ungleichbehandlungen sind alltäglich und in erster Linie auch gar nicht gesetzlich verboten oder mit dem Grundgesetz unvereinbar. Problematisch werden sie dann halt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Genau, da haben wir quasi noch einen Joker in der Hand, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Genau.
Ne?
Genau, über das habt ihr ja auch schon gesprochen, soweit ich weiß. Und hier ist halt ein, ja, sag ich mal, ganz klassischer praktischer Anwendungsfall. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wurde durch den Gesetzgeber erlassen, um uns gerade in diesen Fällen in Alltagssituationen vor Diskriminierung zu schützen. Es ist halt so ein bisschen das gesetzliche Pendant zu Artikel 3 und bindet eben nicht nur staatliche Stellen, sondern auch Privatpersonen. Das heißt, hierdurch ist so der Gesetzgeber quasi seinem Auftrag nachgekommen, uns eben nicht nur vor Diskriminierung staatlicherseits, sondern auch vor Ungleichbehandlung im privaten Alltag zu schützen.
Und jetzt für alle, denen so eine Situation vorm Club schon mal selber passiert ist oder die sowas schon beobachtet haben, würde ich das gerne noch ein bisschen ausführen. Wie genau funktioniert das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in diesem Fall?
Ja, das funktioniert so, dass, ich sage es jetzt mal ganz undogmatisch, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet halt bestimmte Benachteiligungen. Also es enthält gewisse Diskriminierungsmerkmale, die im Wesentlichen mit denjenigen identisch sind, die Artikel 3 Absatz 3 vorsieht. Also wir haben zum Beispiel wieder in Anführungsstrichen die Rasse, wir haben das Geschlecht, also bestimmte Diskriminierungsmerkmale wieder, die der Einzelne nicht beeinflussen kann. Und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet dann Benachteiligungen, die man halt aufgrund dieser Merkmale erfährt. Und wenn man das anwendet auf diesen Fall des verwehrten Zutritts in den Club, dann sehen wir halt, dass wir auf jeden Fall eine unzulässige Ungleichbehandlung haben. Das Gericht hat ausgeführt, dass es sich bei dem Einlass in einen Club um ein zivilrechtliches Schuldverhältnis, also um einen Vertrag handelt, für dessen Abschluss halt solche Aspekte wie die Hautfarbe oder das Geschlecht einer Person gar keine Rolle spielen, beziehungsweise keine Rolle spielen sollten. Und das ist ja, also es leuchtet ja total ein. Also wenn wir uns halt vorstellen, die Situation, wir wollen in den Club rein, dann spielt es ja dafür gar keine Rolle, welche Hautfarbe ich jetzt habe oder welches Geschlecht ich habe, weil es letztendlich nur darum geht, zu der Musik zu tanzen. Und das sind Aspekte, die deswegen für diesen Vertragsschluss eigentlich nicht ausschlaggebend sind. Und daraufhin hat dann das Gericht weiter ausgeführt, dass es für diese Ungleichbehandlung eben keinen sachlichen Grund gibt. Und deswegen war die Ungleichbehandlung gesetzlich verboten durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Ja, finde ich auch absolut richtig. Die einzige Ausnahme, die mir einfällt, um beim Zutritt zum Club ans Geschlecht anzuknüpfen, das wäre eine Ladies' Night. Also tatsächlich eine Veranstaltung, die nur für Frauen gedacht ist oder weiblich gelesene Personen, dass du da dann vielleicht als Mann nicht reinkommst, wenn es eben eine spezielle Veranstaltung ist, nur für Frauen, dann ist es eben so. Wir haben vorhin schon gesagt, in dem Fall wollte die betreffende Person ganz gern Schmerzensgeld. Also lass uns doch mal angucken, was wären denn die Folgen eines solchen Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot?
Genau, also ich meine, es leuchtet uns ja auch wieder so ein bisschen ein, dass dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit Situationen natürlich agiert, die in der Vergangenheit liegen. Also man kann jetzt nichts mehr daran ändern, dass diese Diskriminierung passiert ist. So die Nacht ist vorbei, solche Gerichtsentscheidungen passieren natürlich Monate später. Es lässt sich jetzt nichts mehr daran ändern, dass der Kläger halt in der Nacht nicht in den Club reingelassen wurde. Deswegen arbeitet das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit Unterlassungs- und Schmerzensgeldansprüchen. Das heißt also, wenn eine Person durch eine andere Privatperson unzulässigerweise diskriminiert wurde, dann kann sie erstmal von der diskriminierenden Person verlangen, dass die Diskriminierung in Zukunft unterlassen wird. Das heißt also, hier würde dann halt ein Unterlassungsurteil gegen den Club oder also gegen den Betreiber des Clubs ergehen, halt sicherzustellen, dass solche Fälle halt nicht nochmal vorkommen in der Zukunft. Und dann, wie du jetzt eben gesagt hattest, wollte der Kläger in diesem Fall auch noch Schmerzensgeld. Und auch diese Möglichkeit sieht das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vor. Das heißt also, in Anerkennung der Tatsache, dass sich diese Ungleichbehandlung nicht mehr rückgängig machen lässt, wird dann gesagt, okay, dafür gibt es jetzt quasi als Abschreckung und auch als Genugtuung des Klägers einen Schmerzensgeldbetrag, der dann so im Einzelfall so ein bisschen angepasst wird auf die Schwere der Ungleichbehandlung. Und in diesem Fall hat das Gericht dann dem Kläger eine Entschädigung in Höhe von 900 Euro zugesprochen. Es argumentiert sehr viel, wieso jetzt 900 Euro quasi eine angemessene Höhe ist. Der Kläger wollte erst deutlich mehr haben. Das Gericht argumentiert so ein bisschen damit, dass sich halt nicht nachweisen ließ, dass diese diskriminierende Einlasspolice quasi System hatte, sondern dass das jetzt ein Einzelfall war, wo der Türsteher halt so ein bisschen über die Stränge geschlagen ist quasi und hat deswegen halt 900 Euro für angemessen gehalten, was ich trotzdem für keine kleine Summe halte. Und was auf jeden Fall zeigt, dass ja genau diese Dinge unzulässig sind und in Zukunft zu unterlassen sind.
Ja, mich hätte jetzt noch die Frage interessiert, aber das werden wir nicht mehr herausfinden, wie das Schmerzensgeld ausgefallen wäre, wenn das ganze System gehabt hätte. Und wie man den Schluss ziehen kann, dass es kein System gehabt haben soll, finde ich ja auch spannend, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht alle befragt haben, die an dem Abend mit etwas dunklerer Hautfarbe und männlichem Geschlecht versucht haben, da reinzukommen und gescheitert sind. Ja, 900 Euro sind nicht viel Geld. Muss jeder für sich entscheiden, ob er das angemessen findet oder nicht. Am besten wäre es natürlich, wenn sowas überhaupt nicht passiert. Deswegen hoffe ich, dass ganz viele zuhören, jetzt Bescheid wissen und vielleicht auch, wenn man sowas mal beobachtet, mal einen Kommentar dazu abgibt. Warum nicht? Wenn man in einer Gruppe ist und es ist ein vernünftiger Türsteher, kann man auch mal sagen, hey, das darfst du so nicht nach allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz. Vielleicht bringt es ja was. Und ansonsten, für den Fall, dass man damit abblitzt, wisst ihr jetzt schon, das ist nicht okay. Also dokumentieren und vielleicht schon mal nach ein paar Zeugen Ausschau halten, Namen notieren, weil dann steht ihr hinterher nicht alleine da. Weil einfach zu berichten, ja, das ist mir gestern Abend wohl vor dem und dem Club passiert, das ist dann ein bisschen schwierig in der Ausgangssituation. Also gleich nach Verbündeten suchen, das ist vielleicht ja eine ganz gute Idee. Ole, ich danke dir. Ich finde, das waren super spannende Fälle. Wir haben ein bisschen näher ans Artikel 3 angeguckt heute und so ein bisschen sehen können, was das im Alltag bedeuten kann. Und zumindest der letzte Fall, glaube ich, der ist ja für fast jeden relevant. Also ganz, ganz wichtig im Alltag. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass, ja, freut mich, dass du einiges mitgenommen hast und ich hoffe, den HörerInnen geht's ähnlich. Ich glaube auch, dass vor allem der letzte Fall einfach zeigt, es ist natürlich schwierig und es ist auch nicht immer leicht, im Alltag so für seine Rechte einzustehen, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, einfach zu wissen, was einem zusteht und ich glaube, einfach dieses Gefühl zu wissen, es ist Unrecht, was mir gerade passiert, ist schon mal ganz viel wert und was du jetzt gerade schon gesagt hast, es ist total wichtig, direkt vor Ort Leute ansprechen, auch wenn in der Situation man sich überfordert fühlt und man jetzt gar nicht mehr dagegen vorgehen möchte, dann ist es direkt wichtig, dass andere Leute das schon mitbekommen haben, direkt fragen, wer hat's gehört, damit man später was in der Hand hat. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich aufs nächste Mal.
Sehr, sehr gerne und ich glaube, es wird auf jeden Fall noch einen Nachklapp geben, weil es gibt einfach so viele Fälle, die sich mit Artikel 3 befassen. Ich danke dir. Bis dann, Ole.
Danke. Ciao.
Shownotes nicht vergessen und abonnieren.